Es sind also 14 Partner aus dieser Region Nordwesteuropa zusammen, um an innovativen Lösungen zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zu arbeiten, neue Wertschöpfungsketten zu erschließen. Und da schauen wir eben vor allen Dingen an den Anfang der Lebensmittelkette.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Wusstet ihr, dass ein Drittel der Lebensmittel, die wir produzieren, in der Tonne landen? Nicht, weil wir sie nicht kaufen, sondern weil sie gar nicht erst verwertet werden. Per Videotelefonie bei mir ist Barbara Freitag-Leier, Professorin im Ruhestand für Sozioökologie. Sie arbeitet im Rahmen des europäischen Food Heroes Projektes in einem Team der Hochschule Fulda an Ideen, wie wir diese Verschwendung eindämmen können. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff. Frau Freitag-Leier, warum schmeißen wir so viel weg?
Frau Friedrich, erstmal guten Tag und ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen dürfen. Ja, dieses oder Lebensmittelverschwendung ist ein weltweites Problem. Ich fange mal ganz weit an, weil ich ja auch international so viel arbeite. Wir haben 2011 von der FAO, Welternährungsorganisation, eine erste Untersuchung gehabt, dass mehr als 1,3 Milliarden Tonnen weltweit Lebensmittel weggeworfen werden. Wobei in den Entwicklungsländern vor allen Dingen die Verluste bei der Ernte, bei der Lagerung und Transport passieren und bei uns in den industriellen Ländern eher am Ende der Lebensmittelkette, also am Ende der Lebensmittelversorgungskette bei den Verbrauchern oder auch bei der Außerhausverpflegung. Wir haben dann auch Zahlen europaweit, wenn ich es jetzt mal auf konkret, da ist es etwa im Durchschnitt sind es 150 Kilogramm je Jahr und Person. Und in Deutschland haben wir jetzt die letzten Zahlen, die letzten Untersuchungen, 52% durch private Haushalte, 18% in der Lebensmittelverarbeitung, 14% in der Außerhausverpflegung, 12% Primärproduktion und 4% Groß- und Einzelhandel. Und das Bundesernährungsministerium, Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium, hat dann jetzt schon vor ein paar Jahren die nationale Strategie gestartet, zu gut für die Tonne. Das ist ein Umsetzungsprojekt mit allen Akteuren, die irgendwo in der Kette sind. Und die privaten Haushalte spielen natürlich die Hauptrolle, weil bei ihnen so viel Lebensmittel verschwendet werden. Und die Ursachen liegen da im viel zu viel Einkaufen, in Bevorratungsproblemen, dass die Lebensmittel nicht richtig aufbewahrt werden, deswegen verderben und dann weggeworfen werden. Es liegt aber auch an falschen Zubereitungsmethoden, also dass zu viel gekocht wird und Reste weggeworfen werden. Also viele wissen nicht mehr, was man mit Resten, dass man die variieren kann, was ganz anderes machen kann. Also das sind so einige von den Hauptgründen, um die es geht.
Das klingt nach einem Problem, das jetzt in der Corona-Krise umso wichtiger und umso greifender werden könnte, wenn man sich anguckt, wie in den Supermärkten gehortet wird und wie die Leute darauf achten oder Wert darauf legen, Vorräte anzulegen auf Angst.
Ja, richtig. Und dann noch das andere Problem ist, dass viele mit dem Datum, mit dem Haltbarkeitsdatum nicht richtig umgehen können. Und das Problem wird jetzt insgesamt noch größer. Das sehe ich jetzt auch, dass viele viel zu viel ankaufen und da auch eine Vorratspflege dazu gehört, eben durchzuschauen. Einige Produkte müssen tatsächlich, können nur bis zum Verbrauchsdatum, das steht ja drauf, müssen verbraucht werden, wie zum Beispiel Hackfleisch, wirklich nur am Tag des Kaufes. Andere haben längeres Haltbarkeitsdatum und können durchaus dann auch mal geöffnet werden und probiert werden. Und man merkt am Geschmack sofort, ob das noch gut ist oder nicht. Also es gibt viele Produkte, die auch jenseits des Haltbarkeitsdatums durchaus auch verwendet werden können. Aber das wird jetzt noch ein größeres Problem, so sehe ich das auch.
Eigentlich könnten wir Menschen uns doch ein bisschen auf unsere natürlichen Instinkte verlassen, gerade mit dem Geschmackstest und dem Geruchstest. Unsere Sinne sagen uns doch, ob Dinge schlecht sind.
Eigentlich ja. Aber das ist so ein bisschen verloren gegangen. Dieses Wissen ist verloren gegangen. Wissen und auch diese Fähigkeiten, obwohl die Fähigkeiten nicht da sind, aber dieses Wissen, wie man mit Lebensmitteln umgeht, sie sind auch viel zu billig, das muss man auch sagen. Deswegen, das wird sich sicherlich jetzt auch ändern, denke ich mir. Aber dadurch, dass die Lebensmittel so billig sind, wirft man auch leichter was weg. Kauft einfach mehr und wirft dann weg, ist ja nicht so schlimm. Und also das Problem wird sich jetzt noch verschärfen.
Und um das zu ändern, hat sich das Europaprojekt Interreg Food Heroes gegründet. Ein Zusammenschluss aus Akteuren aus Niederlanden, Belgien, Frankreich, Irland, Großbritannien und natürlich Deutschland. Was genau sind die Ziele dabei? Was soll passieren?
Also hier grundsätzlich Verringerung der Lebensmittelverschwendung, aber auch hier mit etwas anderen Partnern in der Versorgungskette. Also es gibt ja viele Projekte, ich sage auch in Deutschland eben zu gut für die Tonne und auch in den anderen Ländern gibt es Projekte, die sich eben dann mit privaten Haushalten, aus Hausverpflegung beschäftigen, aber in den vorderen Bereichen der Wertschöpfungskette wird noch wenig gemacht. Also bei den Erzeugern, Verarbeitung und auch mit Restaurants kann man noch eine ganze Menge machen. Und wir gehen da durch die ganze Kette, es sind also 14 Partner aus dieser Region Nordwesteuropa zusammen, um an innovativen Lösungen zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zu arbeiten, neue Wertschöpfungsketten zu erschließen. Und da schauen wir eben vor allen Dingen an den Anfang der Lebensmittelkette. Und unser Koordinator ist ein niederländischer Bauernverband.
Okay, der Anfang der Lebensmittelkette, das sind also die Lebensmittelproduzierenden, die Bauern zum Beispiel und die Industrie.
Ja, eben die Landwirte, Bauern, je nachdem, aber eben auch die Verarbeiter oder auch Schlachter. Also bei uns ist zum Beispiel, wir kommen ja dann noch näher zum Projekt, was wir mit Spessart regional machen. Da gibt es zum Beispiel auch einen Engpass bei den Schlachtbetrieben. Und auch Verarbeitung. Also das sind Bereiche, die so gar nicht im Blick genommen werden. Wir gucken mal in die anderen Bereiche. Aber auch vorne passiert einiges und da haben wir mit den Partnern zusammen doch ganz viele Problembereiche entdeckt. Und wir arbeiten an Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse. Und da haben sich dann Untergruppen gebildet. Und da arbeiten zum Beispiel die irischen, französischen und britischen Partner an Fisch, belgische, niederländische und französische an Obst und Gemüse. Und wir hier in Deutschland zusammen mit französischen, niederländischen Partnern an Fleisch und hier an Ziegen- und Hühnerfleisch.
Warum ausgerechnet Ziegen- und Hühnerfleisch?
Ja, also die Ziegen waren für uns hier in der Region, also es ist ja Spessart regional und wir sind SAP-Partner als Hochschule bei Spessart regional. Es sind hier in der Region zwei Ziegenhalter bei Spessart regional dabei und auch verschiedene Hühnerhalter sind Mitglieder. Und ein Ziegenhalter, der Milchziegen hält und auch Ziegenkäse produziert und hat seine männlichen Tiere zum Schlachten nach München gebracht. Und das war so hier der Ansatz, warum können diese Tiere nicht regional vermarktet werden? Also es ist auch ein Ziel, regionale Vermarktung zu stärken und hier den Absatz vor Ort, der ja auch von vielen Verbrauchern mittlerweile gewünscht wird. Man möchte wissen, woher kommen die Lebensmittel, kurze Wege haben. Und Spessart regional hat sich insgesamt als Verein hier in der Region Hessischer Spessart engagiert für die nachhaltige Entwicklung hier im Spessart. Und es sind Mitglieder Kommunen, Wirtschafts- und Sozialbetriebe, Also zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, Gastronomie, Verarbeiter und auch ein Supermarkt.
Wenn ich mir so überlege, wann ich das letzte Mal Ziegenfleisch im Supermarkt gesehen habe, das kommt eigentlich nicht vor. Wie komme ich denn als Kunde daran?
Es ist natürlich noch relativ selten und man muss auch sagen, in Hessen auch etwas selten. Saisonal wird durchaus was angeboten. Aber zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bayern gibt es wesentlich mehr Ziegenhalter und dort auch mehr Ziegenfleisch. Deswegen war auch diese Nachfrage in München da, weil in Bayern das durchaus nachgefragt wird. Und wir hatten dann bei einer Recherche auch mal geschaut, wo sitzen die Ziegenhalter und welche können auch dann im Nachhinein, wenn wir fertig sind, weil viele KMU, also kleine und mittlere Unternehmen, einbezogen werden sollen am Ende und von den innovativen Ideen profitieren sollen und hatten da eben in Baden-Württemberg und Bayern viel gefunden. Aber erstmal bei uns wollten wir erstmal regional stärken.
Okay, das war jetzt der Grund für die Entscheidung für das Ziegenfleisch. Und wie sieht es mit den Hühnern aus? Weil das war auch Teil Ihres Projektes.
Ja, Hühner, also um nochmal beim Ziegenfleisch zu ergänzen, das muss man noch dazu sagen. Zusätzlich kam noch hinzu, dass ja männliche Ziegen sehr jung geschlachtet werden. Und es war auch die Fragestellung dann für uns, kann man das Alter herauszögern, dass sie durchaus noch ein längeres Leben haben, ohne dass dieser typische Ziegenfleischgeschmack oder Geruch entsteht. Das kam auch noch hinzu. Und bei den Hühnern geht es darum, also jetzt übergeordnet vom ganzen Projekt nochmal, es werden ja männliche Küken im großen Umfang getötet. Und es geht darum, Hühner zu entdecken, einmal durch eine Firma, die auch mit dabei ist, in OVO, dass man schon im Ei entdeckt, ob es sich ums männliche Geschlecht handelt und also nicht männliche Küken töten muss. Und zum anderen, wenn Tiere dann da sind, männliche Tiere, kann man die noch nutzen? Gibt es da andere Möglichkeiten? Und da gibt es eben die zwei Möglichkeiten, zwei Nutzungshühner und Bruderhähne. Und da haben wir an verschiedenen Projekten gearbeitet, ja.
Okay, das Projekt ist ja 2011 gestartet. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit.
2016.
Ich glaube, Food Hero als insgesamt Projekt ist 2011 gestartet, habe ich irgendwo gesehen.
Ach so, ja, das ist so an der Hochschule. Wenn wir an die Hochschule schauen, ist es richtig, ja. Wir haben 2011 durch diese Untersuchungen von der FAO haben wir damals schon eine erste große Tagung gemacht mit unseren internationalen Studierenden vom Studiengang International Food Business and Consumer Studies mit internationalen Studierenden, also wo es schwierig war, weil fast alle nur Englisch konnten. Es war eine englisch-deutsch gemischte Tagung. Und in der Zeit ist das Projekt Lebensmittelverschwendung, das Bachelorprojekt, das deutsche Projekt auch entstanden. Und seit der Zeit arbeiten wir am Thema. So, und das Futios-Projekt, jetzt das internationale EU-Projekt, ist dann 2016 entstanden.
Also schon eine sehr, sehr lange Beschäftigung an der Hochschule Fulda. Wie sind Sie denn an das Projekt rangegangen, als Futios dann 2016 gestartet ist?
Also bei so einem internationalen Projekt ist ein relativ langer Vorlauf, ein halbes bis dreiviertel Jahr mindestens, um den Antrag zu stellen. Davor ist dann schon die Arbeit am Antrag, die dann eben gemeinsam mit allen Partnern erfolgen muss. Der Koordinator stellt alles zusammen, fragt nochmal nach, was fehlt. Man muss das Budget berechnen, auch nicht so einfach, verteilen zwischen den ganzen Partnern. Und dann kam die Bewilligung nicht direkt durch die EU, sondern es ist ein Interreg-Projekt. Das heißt, dass eine territoriale Zusammenarbeit in Nordwesteuropa, also grenzübergreifend, transnational und interregional, so heißt das. Und die Verwaltung wird nicht durch die Europäische Kommission vorgenommen, sondern es gibt dann Vertreter in einem Kooperationsraum von nationalen und regionalen Behörden der beteiligten Mitgliedstaaten zusammen und die definieren gemeinsam unter Beteiligung von Kommunen, Wirtschafts- und Sozialpartnern und Nichtregierungsorganisationen die Entwicklungsprioritäten des jeweiligen Programms. Also ziemlich komplex, aber eigentlich auch hochinteressant. Das ist jetzt für mich das vierte EU-Projekt, an dem ich teilnehme. Und es hat sich jedes Mal geändert. Es war jedes Mal ganz anders. Und die Bestimmungen sind jedes Mal strenger geworden.
Das ist auch schon was Besonderes für die Hochschule Fulda. Für Sie ist das vierte Projekt, das so europäisch aufgebaut ist. Das ist schon was Besonderes, so ein groß angelegtes Projekt machen zu können.
Hier sind wir ja jetzt nur Subpartner, muss ich ganz klar sagen. Aber bei dem allerersten Projekt 2007 bis 2009, Chance, das war ein Stadtteilprojekt zur gesundheitsbezogenen Gesundheitsmanagement. Das war schon damals für uns eine super Sache. Ich bin da auch Koordinatorin gewesen und dann auch Projektmanager zusätzlich, weil eine Person ausgefallen ist, die eine Professur bekommen hat. Das ist ja sehr schön. Und da merkt man dann, wie schwierig das dann ist, auch plötzlich Personal ganz schnell zu besetzen. Aber das war für mich eine wirklich sehr gute Erfahrung, mit 6 internationalen Partnern zusammenzuarbeiten. Und die Ergebnisse von diesem damaligen Projekt konnten wir jetzt auch durchaus nochmal als Quellen jetzt im jetzigen Riegelprojekt der Hochschule angeben. Das war dann schon mal ein schönes Gefühl. Und auch in unserem ersten Projekt war diese partizipative Zusammenarbeit mit allen Akteuren. Also mit allen Akteuren im Stadtteil Süd und Kohlhaus, da haben wir auch alle sehr viel gelernt und das war schön, wenn es dann verankert ist in einem Stadtteil und so läuft es jetzt hier auch, dass es dann in den Regionen mit den natürlich ganz anderen Akteuren auch verankert wird.
Jetzt waren die ganzen Anträge bewilligt und durch, sie konnten starten. Aber das bedeutet ja nicht, dass Sie sofort ins Labor gehen, sich Ziegenfleisch und Hühner vornehmen und das untersuchen und mit spannenden Produkten auf den Markt kommen. Wie ist der Prozess? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist natürlich alles etwas schwieriger und langwieriger. Also wir haben die internationale gemeinsame Arbeit so gestartet, dass wir dann Anfang 2017 2 internationale Workshops hatten zur Schulung. Die waren in Belgien, einen co-kreativen Workshop und co-kreatives Design, wie man eben Zusammenarbeit bietet mit unterschiedlichen Gruppen und auch die Ergebnisse hinterher entsprechend einheitlich präsentiert. Also an was ist zu denken, welche Rahmenbedingungen und so weiter. Und danach kamen dann verschiedene Partnermeetings vor, und zwar immer wechselnd in den einzelnen Partnerländern. Also wir waren zum Beispiel 2017 dann nachdem wir in Leuven am Frühjahr waren, wir haben immer Frühjahr, Herbst, in Leuven, Flandern, in Belgien, waren wir dann in Lincoln in Großbritannien. Und im Herbst noch zusätzlich in Eindhoven, in Niederlanden. Das war verbunden mit einem World Design Event. Das war auch sehr interessant, sodass dann zusätzlich nochmal eine ganz andere Perspektive auch hineinkam. Und bei jedem Meeting sind dann auch Exkursionen zu beispielsweise landwirtschaftlichen Betrieben, Ziegenbetriebe. Dann waren wir beim Apfelerzeuger und Verarbeiter, aber auch in Restaurants oder auch im Großhandel für Restaurants. Also es war, und Fischverarbeitung, also 2018 waren wir im Frühjahr in Cork in Irland und hatten dort eine Fischverarbeitung besichtigt. Und es war schon sehr eindrucksvoll zu sehen, wie viele Fischabfälle entstehen. Und die Partner dort haben dann auch sich bemüht, eine andere Maschine, also der Fisch wird von einer Maschine filetiert, dass eine andere Maschine entwickelt und eingesetzt wird, wo schon mal weniger Abfälle dran sind und dann aber auch alle Abfälle noch verarbeitet werden. Und dann waren wir 2018 bei Bad Sohnsheim-Münster, hier im Main-Kinzig-Kreis. Und da haben wir beispielsweise unseren Ziegenbetrieb, den einen, besichtigt und den Supermarkt, der auch mitmacht. Also der sehr, sehr engagiert ist, sich sehr bemüht. 2019 waren wir in Jean-Pierre in der Bretagne in Frankreich. Und da war noch zusätzlich ein Food Use Award ausgeschrieben. Und da waren 90 Bewerber von allen Ländern, die mit dabei waren. Und endgültige Vergabe erfolgte auf einer französischen Ausstellung für Lebensmittelverarbeiter. Und dann konnte auch das Publikum noch mitbestimmen, die haben sich vorgestellt. Und dann wurden 3 Awards vergeben. Und von uns war beispielsweise aus Nordhessen das Bickungshuhn mit vorgeschlagen, kam dann leider nicht zum Zuge, aber immerhin ein hessischer Verarbeiter war mit dabei. Und das wurden die 3 Preise zusammen mit dem damaligen EU-Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz unheimlich engagiert, aber jetzt natürlich gewechselt. Das war ein Litauer, der auch ein Arzt vom Beruf her, der also auch für Gesundheitsschutz stand, übergeben. Also das war wirklich eine tolle Feier. Und dann waren wir in diesem Jahr, nee, im Herbst letzten Jahres noch in Hertogenbosch. Das ist in Nordbrabant, wo unser Koordinator sitzt, und haben auch dort noch Hühnerbetriebe besichtigt mit 2 Nutzungshühnern und Direktverkauf von Eiern am Automaten. Das haben wir uns auch angeschaut, wie das läuft. Ja, und der Abschluss war jetzt Anfang 2020 im März in Brüssel geplant. Alles geplant, ein Fest mit über 300 Akteuren aus internationalen unterschiedlichen Bereichen. Und leider hat das ja nicht geklappt. Und deswegen ist das Projekt nochmal bis Ende diesen Jahres verlängert worden. Und wir werden dann, das steht heute schon fest, also man muss Termine in Brüssel lange vorher festlegen. Am 8. Dezember wird dann das Abschlussfest stattfinden und wir hoffen natürlich, dass wieder alle, die sich jetzt im März gemeldet haben, dabei sind und dass sich nicht nochmal wegen Corona irgendwas tut. Das ist unsere Hoffnung. Und es müssen auch noch etliche internationale Aktivitäten mit Restaurants oder auch mit einer Landwirtschaftsschule in Frankreich auch alle verschoben. Die sollen noch im Herbst stattfinden. Wir hoffen, dass das alles noch klappt.
Da haben Sie sich eine ganze Menge angeschaut und natürlich auch Recherche vor Ort betrieben. Das ist ja das Spannende an dem Projekt, dass Sie so nah an den Akteuren wirklich sind und nicht als Hochschulen und als Professoren von oben heraus Lösungen präsentieren, sondern wirklich mit den Akteuren vor Ort ganz regional Sachen entwickeln, die auch wirklich umsetzbar sind. Was sind denn die Lösungen, die jetzt in Fulda herausgekommen sind? Sie wollten ja mindestens 6 Produkte vorstellen, die dann auch umsetzbar sind.
Also da muss ich jetzt auch nochmal anders ansetzen. Wir haben erst nochmal, wir hatten also diese internationalen Workshops und haben dann aber auch mit Spessart regional verschiedene Workshops mit allen Akteuren hier vor Ort gehabt. Und da waren auch Projektstudierende mit dabei. Also wir waren hier Erzeuger, Verarbeiter, Kleinermarkt, Supermarkt, Restaurants. Und da wurden erstmal die Probleme, also immer erst nochmal, wie Sie sagen, ganz weit weg von der Hochschule erstmal, welche Probleme bestehen, welche neuen Ideen, also gerade von den, und wenn man als von einer unterschiedlichen Blickrichtung schaut oder auch junge Leute, also gerade die Studierenden hatten gute Ideen. Und dann ging es darum, um die Weiterentwicklung und Konkretisierung der einzelnen Ideen. Und dann haben wir, es kam eins, wenn Sie sagen, sechs konkrete Projekte. Eins haben wir mit den Niederländern direkt entwickeln, und zwar war das, und dann komme ich zu denen, die wir an der Hochschule, was wir an der Hochschule gemacht haben. Das ist ein Gotoba, und der hat sich ergeben durch den Besuch in Großbritannien, in London, findet dieser Gotoba schon etwas länger statt. Und der dortige Koch hat dann hier unsere Köche geschult, und aber auch in Frankreich und in den Niederlanden, weil dann dieser Gotoba, also Gotoba, der im Oktober stattfindet, in Restaurants mit verschiedenen Rezepten umgesetzt wurde. Und das kam hier, also speziell hier in der Region. Ich habe die Evaluierung bei den Restaurants gemacht, habe also die Restaurants befragt, nicht die Besucher. Und das ist sehr gut angekommen. Die hätten noch mehr Ziegenfleisch brauchen können, weil so eine gute Nachfrage war. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, die sind sehr kreativ geworden. Die haben auch dann einmal diese Schulung durch den englischen Koch, aber wir haben auch noch eigene Rezepte entwickelt oder zum Beispiel eine Zigarre. Also, das war super. Also ich hatte auch den Eindruck, das hat den Restaurant oder den Küchen da auch sehr viel Spaß gemacht, mal was anderes. Ist natürlich jetzt im Augenblick durch die Situation, müssen wir schauen, wie das weitergeht.
Das ist klar, aber der Impuls ist da. Ja. Ne? Also der Impuls ist auch bei den Köchen da, sich mit dem Fleisch zu beschäftigen.
Ja, auf alle Fälle. Ja, an die, was wir jetzt konkret gemacht haben oder worauf die Anfrage kam, also ich muss sagen, wir sind im Projekt mit dabei, mein Kollege Professor Hemsche, Diplom-Ökotrophologe, so wie ich, Professor für Ernährungs- und Lebensmittelqualität, und Leiter des Labors Lebensmittelsensorik und zur Konsumentenforschung. Dann Frau Professor Pichner, Tierärztin und Professorin für Mikrobiologie und Lebensmittelhygiene und Leiterin des Labors für Mikrobiologie. Und Frau Claudia Huth, Laboringenieurin im Sensoriklabor. Und an uns war die Bitte, also eigentlich hat sich das alles durch die Anfragen von Spessart Regional ergeben, aus diesen gemeinsamen Meetings, Literaturrecherchen, Verbraucherbefragung, sensorische Tests, Produktentwicklung. Dann vorher war das nicht klar, aber das kam dann noch, auch weil es uns interessiert hat oder weil auch die anderen Länder, also die Franzosen, die Niederländer gefragt haben. Nährwertuntersuchungen, ja, dann eben Restaurantbefragung und dann auch die wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit.
Okay, Sie haben gerade schon die sensorischen Tests angesprochen. Da kann sich ja die Hochschule Fulda gut mit einbringen mit dem Sensoriklabor, was wir haben. Können Sie darüber ein bisschen mehr erzählen, wie sowas aussieht, so ein sensorischer Test?
Also es war ein erster sensorischer Test von Hühnerfleisch, wo Studierende, das waren damals noch die internationalen Studierenden vom internationalen Studiengang, verglichen haben Hühnerfleisch von normalen Hühnern und von den zwei Nutzungshühnern, ob da Geschmacksunterschiede festzustellen sind. Und diese Proben werden vorbereitet. Es wird genau festgehalten, wie die Zubereitung war, damit man gegebenenfalls auch den Test, oder es ist eigentlich Pflicht, dass man den Test dann nochmal wiederholen kann, dass er also die Rezeptur genau feststeht. Und dann haben wir im Labor die Möglichkeit, dass jeder in einer extra Kabine den probieren kann, und vorbereitet sind dann ein Zettel, auf den Geschmack, Geruch, also verschiedene Parameter überprüft werden, und zwischen beiden Proben wird dann zur Neutralisierung ein Stückchen Brot oder Wasser gegeben, damit sich das nicht vermischt und beide Testproben auseinandergehalten werden können. Und das sieht aber bei jedem Test anders aus. Also es wird jeweils, je nachdem was getestet wird, wir hatten ja dann weitere Tests, das war mit unseren internationalen Studierenden, und unsere Bachelorstudierenden, die jeweils 3 Semester im Projekt arbeiten, die hatten dann beispielsweise Ziegenfleisch bei älteren Personen getestet. Das war dann wieder anders. Das war kein Vergleichstest, sondern ein Test, ein Akzeptanztest. Was wird alles akzeptiert, auch Geruch, Geschmack. Da war zum Beispiel Rezeptur, also sonst. Es war kein Ziegengeruch, muss man gleich dazu sagen, waren alle sehr angetan, aber beispielsweise Rezeptur wurde noch etwas bemängelt. Also das gibt dann eben Hinweise und man kann es weiter fortentwickeln.
Da gab es damals ja auch eine Berichterstattung der lokalen Medien. Ich kann mich an das Video erinnern, wo gezeigt wurde, wie das Ziegenfleisch oder die Ziegenfleisch-Patties getestet wurden und was das Feedback der Testenden war. Das war sehr spannend.
Ganz genau, das war sehr schön, dass das möglich war mit von MOVE 36, dass das aufgenommen wurde, war auch für unsere Studierenden spannend und auch für Frau Huth, die ja mit als Hauptakteurin dabei war. Und da konnte man das ja auch nochmal sehr schön, man kann es auch jetzt noch nachverfolgen, wie das gemacht wird und wie das angekommen ist. Und das waren Konsumententests mit Älteren. Und dann haben wir im Rahmen der Bachelorarbeit beispielsweise noch Pultgut mit verschiedenen Geschmacksvarianten getestet, verschiedenen Marinaden. Und das wurde beispielsweise mit Endverbrauchern auf dem regionalen Spessartmarkt hier getestet. Also mal ein ganz anderer Zugang, nicht im Labor, sondern eben auf einem regionalen Markt. Und das kam auch ganz gut an. Und das andere war dann an weitere Projektarbeit, weil ja es fängt ja jedes Jahr eine neue Projektgruppe an. Und die nächste Projektgruppe, die hatte dann Pultgut bei jüngeren Konsumenten getestet. Also auch immer andere Gruppen, die dann eben angeschrieben werden, wer kommt. Und dann, ja, das ist auch immer nicht ganz so einfach, dass man auf 1 oder 2 bestimmten Terminen genügend Verbraucher, Verbraucherinnen der jeweiligen Zielgruppe zusammenbekommt und getestet werden kann.
An den Projekten sieht man aber auch sehr schön, wie Studierende in die Forschung integriert werden und wie sie eben nicht rein theoretisch lernen, sondern wirklich aktiv an der Forschung teilnehmen können und sich da einbringen können.
Ja, das ist uns auch ganz wichtig, dass sie, aber sie haben Zeit, gell? Wie ich sagte, 3 Semester, dass sie nicht überfallen werden. Sie können sich in Ruhe einarbeiten durch Literaturrecherchen und Einweisungen in die Methoden, sensorische Methoden. Das ist auch nicht so einfach. Und dann ist ja, wie ich eben schon sagte, die Befragung, dann dieser Fragebogen, der ausgefüllt wird, jedes Mal anders. Und das müssen die Studierenden erstmal vorbereiten. Natürlich schauen Herr Hemscher und Frau Huth dann drüber. Aber erstmal sind sie gefordert, aufgrund der Schulung, die sie schon hatten, sowas zu entwickeln. Und dann wird nochmal geschaut, kann man das so lassen oder muss noch was geändert werden. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und wir beziehen auch die Studierenden, weil wenn sie, also wir hatten ja verschiedene Ergebnisse, die auch von den Studierenden kamen, haben wir auch auf wissenschaftlichen Kongressen veröffentlicht. Da stehen auch alle Namen drauf. Das ist auch ganz wichtig, dass sie es dann auch dann für spätere Bewerbungen können sie es auch verwenden und können auch mal sagen, haben wir mitgearbeitet. Oder ich hatte zum Beispiel, wir haben noch zusätzlich eine Exkursion zu französischen Ziegenhaltern gehabt. Da waren Studierende dabei oder auch in Eindhoven. In den Niederlanden waren auch Studierende teilgenommen. Auch nochmal wichtig, dass sie diese Erfahrung machen, diese internationale Erfahrung, das war für die Studierenden auch ganz, nicht viele, aber immerhin.
Okay, jetzt sind diese Produkte entstanden, die Ideen entstanden. Wie geht es denn damit weiter? Sie haben gerade schon gesagt, das Projekt wurde bis Dezember verlängert, wird dann offiziell abgeschlossen. Was wird daraus entstehen? Wo ist der Mehrwert?
Also insgesamt bei uns sind es 6 Produkte, aber insgesamt sind es 15 innovative Lösungen von allen Partnern gemeinsam. Und es werden Business Model Pläne für diese 15 Produkte, innovativen Produkte erstellt und vorgestellt, dass dann andere kleine KMU, kleine und mittlere Betriebe, das dann auch in diesem europäischen Raum, in diesem westeuropäischen, auch selbstverständlich auch in anderen Räumen. Ich bin ja auch zum Beispiel in Lettland und Polen gewesen, habe das Projekt vorgestellt. Und es kann selbstverständlich auch woanders vorgestellt werden und übernommen werden. Das ist also das Ziel, dass es dann so ein Plan da ist, an was muss ich alles denken. Zum Beispiel, was die anderen nicht so einfach verstanden haben, wir haben ja Nährwertgehalte untersucht. Nicht, also nicht an der Hochschule selber, haben es in Auftrag gegeben, aber die Ergebnisse dann veröffentlicht. Und sie mussten lernen, dass diese Ergebnisse nur für unseren einen Ziegenhalter und seine Ziegenprodukte Geltung haben. Denn wir hatten auch erstmal eine Untersuchung gemacht, erstmal eine Literaturrecherche und hatten plötzlich zu Fettgehalten, Eiweißgehalten in Ziegenfleisch ganz, ganz unterschiedliche Werte von bis. Und dann haben wir erstmal zusammengestellt, welche Einflussfaktoren haben wir. Also Rasse, Fütterung, Alter, Geschlecht und so weiter. Und haben dann beispielsweise, die Franzosen haben zum Beispiel ganz andere Rassen. Also sie können nicht unsere Nährwertgehalte übernehmen, was sie gerne gemacht hätten. Denn dann könnten sie sich diese Untersuchung sparen und das geht nicht. Also das musste auch vermittelt werden. Und wir sind neben der Universität Lincoln, die ganz andere Schwerpunkte hat, die einzige Universität im Projekt gewesen, die eben auf diese wissenschaftliche Seite hingewiesen hat. Und auch wenn ich Werbung mache, weil ja einige Marketingleute dabei sind, ach, das können wir einfach so und so bewerben. Nein, das geht nicht. Da muss genau hinterlegt sein und wissenschaftlich nachweisbar, welche Nährstoffgehalte dahinter stehen. Ja, und wie gesagt, diese Endprodukte, wir haben also den Gutober, wir haben verschiedene Ziegenfleischprodukte und Hühner. Bei Hühnern sind wir noch nicht ganz fertig, es ist schwierig. Wir hatten bei den Hühnern zum Beispiel, hatte der Supermarkt eine Aktion gemacht mit einem katalanischen Hahn und hatte hier Hühner oder eine Hähne von aus dem Spessart gehabt und er hat sie im Ganzen eben zubereitet und man konnte Kostproben probieren im Supermarkt an einem Wochenende und alle waren begeistert, schmeckt toll, aber wir hatten auch abgefragt, Preis, welcher Preis ist man bereit zu zahlen und da ist eben der Preis für 2 Nutzungshühner sehr hoch oder auch hier waren es jetzt Bruderhähne, die anderen, wo der Preis sich eben über einen Aufschlag bei den Eiern ergibt. Und das Fleisch hat super geschmeckt, aber der Preis wäre zu hoch gewesen. Und die Tendenz ist jetzt, und da ist man jetzt noch dabei mit verschiedenen Verarbeitern und auch mit Bikushuhn, die jetzt in Nordhessen sitzen, verarbeitete Produkte. Das ist dann finanziell zu schaffen. Aber erstens mal können viele mit dem ganzen Huhn nicht Huhn oder Hahn umgehen. Das ist das eine. Und es ist preislich doch sehr teuer. Das ist ein Problem.
Okay, also muss da auch ein bisschen noch eine Sensibilität in der Bevölkerung passieren, dass man bereit ist, diesen Preis zu zahlen.
Ja, das wird jetzt insgesamt natürlich durch die veränderte Situation auch nochmal schwieriger. Es werden sicherlich viele Lebensmittel teurer und dann werden auch hier werden jetzt Ziegenfleisch oder Hühnerfleisch auch nochmal teurer. Das wird sehr schwer. Und ich denke aber durch diese verarbeiteten Produkte, wo man jetzt noch dieses halbe Jahr nutzen möchte, kann man noch durchaus was gewinnen. Und was wir eben so entwickelt hatten, Pulled Goat, das ist direkt anwendbar, aber man braucht auch einen Verarbeiter, der das eben durchführt. Also das ist Schlachten und Verarbeiten, das hätten wir vorher auch nicht gedacht, dass das so ein bisschen Hauptproblem sind.
Wie kann man diese Probleme lösen?
Ja, das ist sehr schwer. Viele Metzgereien haben ja geschlossen. Schlachtbetriebe haben sehr, sehr hohe Auflagen, die erfüllt werden müssen. Und das ist von vielen finanziell nicht hinzubekommen. Jetzt habe ich gerade bei Bikushuhn gesehen, die haben jetzt auch noch mal eine Idee zum Schlachten mit aufgenommen. Also Lösungen im Kleinen, und ich denke, da wird sich jetzt auch vielleicht in Zusammenarbeit mit Riegel für die Raumwohl noch was ergeben. Also das wäre das, was wir hier, wo wir vielleicht auch einen Engpass haben. Es wird da auch noch mal gucken, wer in der Rhön vielleicht da ist oder eben weiter nördlicher. Wie kann man da noch durch weitere Zusammenarbeit, gibt es da Schlachter, Verarbeiter, mit denen man zusammenarbeiten kann, wo man auch noch diese innovativen Lösungen umsetzen kann. Also das ist schon nicht ganz so einfach und braucht auch ein bisschen Zeit.
Okay, also Projekte, die auf jeden Fall noch weitergeführt werden können und jetzt erstmal einen Impuls geben können.
Ja.
Okay, ja, sehr, sehr spannend. Was werden wir dann im Dezember noch erleben, wenn das abgeschlossen wird? Wie muss ich mir diesen Abschluss vorstellen? Da gibt es eine große Veranstaltung, alle stellen ihre Projekte vor.
Also geplant war jetzt, also es waren ja wie gesagt über 300 Akteure und da auch wieder, man musste sich anmelden, waren 6 oder 7 unterschiedliche Gruppen und da hätte man sich eben auch gezielt anwenden können, wenn ich jetzt zum Beispiel für Fisch in der Verarbeitung, im Marketing was machen will, dass ich dann zu der Gruppe mich gemeldet hätte. Also da war schon das, also wirklich die Felder, es war nicht für alle 15 Produkte, also ich würde sagen die Hälfte, dann ein bisschen zusammengefasst, dann zum Beispiel Obst und Gemüse, dass dann die Akteure, die eventuell dann in Zukunft irgendwie wiederum gemeinsam, also wie so ein Schneeballeffekt, was zusammen machen könnten, dass sie sich zusammenfinden, reden und am Ende vom Abend neue Allianzen, das könnten wir machen, neue Ideen, die wir übernehmen können. So war das gedacht. Also immer sehr partizipativ, sehr, sehr viel Einbindung von Akteuren. Das hat mir also wirklich sehr gut gefallen.
Ja, sehr spannend. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und dann auch auf den Kanälen der Hochschule vorstellen. Jetzt frage ich meine Gesprächspartner immer noch so ein bisschen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie sind. Sie sind Professorin im Ruhestand, sie haben also ihren Karriereweg schon komplett hinter sich. Trotzdem die Frage, wenn sie sich zurückversetzen in die 6-jährige Barbara Freitag-Leier, was wollten Sie damals werden und wie sind Sie zu dieser Professur dann hingekommen, so zu dem Interesse an dem Gebiet?
Als 6-Jährige wollte ich Tierärztin werden, wie mein Vater, für Großtiere. Aber das war dann kräftemäßig doch nicht so mein Ding. Und ich habe dann über das Arbeitsamt damals einen Test gemacht. Und man hat festgestellt, sozialwissenschaftliche und naturwissenschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten. Und dann habe ich gefragt, ja, gibt es denn irgendeinen Studiengang, wo beides drin ist? Ja, Ökotrophologie wäre was. Das hatte zum damaligen Zeitpunkt kaum jemand auf dem Schirm oder gehört. Und es ist wirklich so, dass Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften im Studiengang enthalten sind, dass es eben nicht nur einseitig Naturwissenschaften, sondern wie wirkt es auf die Menschen, wie setzen Menschen das um? Das habe ich dann an der Justus-Liebig-Universität in Gießen studiert und bin dann danach erstmal in der hessischen Agrarverwaltung, in der Bildungs- und Beratungsarbeit im ländlichen Raum tätig gewesen, also ländlich-hauswirtschaftliche Bildungs- und Beratungsarbeit. Und bin aber immer an der Forschung interessiert gewesen. Das hat mich also auch insgesamt nicht so ausgefüllt. Die Arbeit war interessant, hat mir auch Spaß gemacht, mit den Menschen zu arbeiten. Aber da fehlte noch was und bin eben auch wissenschaftlich immer auf dem Level geblieben. Habe dann eine Promotion gemacht, nebenberuflich, was hart war. Und dann war die Professur ausgeschrieben und für Professuren an der Fachhochschule ist ja eine 5-jährige Tätigkeit außerhalb der Hochschule, mindestens 3 Jahre auf alle Fälle notwendig. Und das hatte ich ja dann. Ja, das war also die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis in der Praxis, das war also da und das war dann das Glück, dass ich da an die Hochschule gekommen bin und war dann von 1999 bis 2016 an der Hochschule.
Wenn Sie einen kleinen Blick vorauswagen, welche Herausforderungen stellt sich Ihrem Fachbereich noch?
Inhaltlich, denke ich, ist nachhaltige Entwicklung ein Hauptthema, dem sich auch der Fachbereich weiterhin, er macht ja schon sehr viel, stellen wird. Und gerade was jetzt in Richtung Lebensmittelverschwendung passieren wird, denke ich, ist jetzt nochmal wieder eine andere Herausforderung, mit dem umzugehen. Und sicherlich auch noch mehr soziale Elemente einzubringen. Also die Tafeln haben ja jetzt sehr geklagt, einige mussten ja zumachen. Wenn jetzt Menschen so viele Lebensmittel übrig haben, ist das wieder sicherlich, dass es dann auch wirklich sozialen Zwecken zum Beispiel zugeführt, dass das den Menschen klar ist und nicht einfach weggeworfen ist. Also da sehe ich jetzt vor allen Dingen auch Felder.
Okay, ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt und hoffen, dass wir auch mit dem Podcast einige ein bisschen zum Nachdenken bringen können, wie sie mit Lebensmitteln umgehen und vielleicht auch ein bisschen Neugier erzeugen auf Produkte, die jetzt nicht so alltäglich sind, wie eben zum Beispiel Ziegenfleisch.
Ja, das hoffe ich doch auch und ich hoffe, dass wir dann bis Ende Dezember noch ganz konkrete, also es sind ja einige dazu im Hintergrund, wo ich noch nichts sagen darf, aber wenn die dann auf dem Markt sind, dass sie auch gut angenommen werden, wie gesagt, man kann nur ermuntern. Also ich war auch selber erstaunt. Ich habe es ja auch, wir haben es ja auch immer wieder probiert und auch auf den verschiedenen Treffen wurden auch immer wieder Ziegenprodukte angeboten, wie schmackhaft die sein können und es ist überhaupt kein also so ein ganz sanfter, leichter Ziegengeschmack, aber überhaupt nichts Intensives, Strenges. Und bei Hühnern eben auch mal bereit sein, etwas mehr zu zahlen. Ne? Und auch die Bruderhähne zu unterstützen, diesen höheren Preis zu zahlen. Bei diesen 2 Nutzungshühnern, da muss man eben auch von der Züchtung her sehen, wie sich es weiterentwickelt. Das ist ja vor allem die Rasse Lesbeuse, eine französische Rasse. Da ist man auch noch am Forschen, aber das können wir jetzt nicht machen. Noch weitere Rassen zu entwickeln, die vielleicht noch ein bisschen mehr Fleisch haben. Da wird sich auch etliches tun.
Frau Reiter-Gleier, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für das spannende Gespräch. Euch, liebe Hörer, danke ich fürs Zuhören und freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Und ja, wir hören uns das nächste Mal bei Gesprächsstoff.